Sie hören Kontrafunk aktuell. Sogenannte Entwicklungshilfe ist für westliche Industriestaaten ein Ausweis ihrer Humanität. Deutschland hat im Jahr 2024 rund 30 Milliarden Euro für weltweite Entwicklungsleistung bereitgestellt, was etwa 0,68% des Bruttonationaleinkommens entspricht. Die UNO hatte einen Richtwert von 0,7 angegeben. 2025 ist dieser Wert dann allerdings wieder auf 0,56% der Wirtschaftsleistung geschrumpft und überdies nimmt die Kritik an der Entwicklungspolitik Deutschlands zu und wird lauter, vor allem auch in Bezug auf die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die berühmten NGO. Mit einem dieser Kritiker bin ich jetzt verbunden und er ist ein echtes Schwergewicht in dieser Angelegenheit. Er war früher Geschäftsführer von Greenpeace und Gründer und langjähriger Leiter von Foodwatch. Herzlich willkommen, Thilo Bode.
Guten Tag.
Herr Bode, Sie waren viele Jahre als Entwicklungshelfer tätig, unter anderem in Afrika und Asien. Sie sagen heute, dass Sie, wenn Sie zurückblicken, den Eindruck haben, dass die Hilfe die Armut vielerorts nicht hat überwinden können. Welche strukturellen Fehler machen Sie dabei verantwortlich?
Ich habe relativ früh in der Entwicklungspolitik angefangen, mit 28 Jahren, also schon einige Zeit her, und ich bin damals mit den Idealen losgezogen, dass man die Armut in der dritten Welt besiegen müsse und dass man das mit der Entwicklungshilfe auch können müsse. Und heute im Rückblick gibt es natürlich eine Verbesserung der Armutssituation. Das ist aber im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Chinesen in ihrem Land die Armut vermindern konnten. Aber die kritischen Länder, wie zum Beispiel in der Sahelzone, da gibt es erheblichen Hunger und natürlich auch in anderen Ländern. Und wenn ich mir heute überlege, warum ich damals so begeistert war, dann hat das einfach mit dem Realismus zu tun. Und für mich war das ungefähr so, dass ich sagte, naja, wenn mal was schiefläuft, dann waren halt die Projekte schlecht geplant oder durchgeführt. Heute, ich habe ja kürzlich da ein Buch drüber geschrieben, über meine beruflichen Erfahrungen, bin ich auch nochmal auf Spurensuche meiner Projekte in Tunesien gegangen. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr interessant, weil da habe ich erst mal angefangen, wirklich gründlich zu überlegen, was die strukturellen Probleme sein können. Dass sich an der Armutssituation zum Beispiel nicht so viel geändert hat. Ich würde sagen, das erste Problem ist das, dass man eigentlich gar nicht richtig beurteilen kann, welchen Beitrag die Entwicklungshilfe da geleistet hat, positiv oder negativ, weil sämtliche Prüfungsdokumente der Institutionen, die in Deutschland die Entwicklungspolitik ausführen im Namen der Regierung, das sind vor allen Dingen die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, nicht öffentlich sind. Sie haben als Bürger, und das finde ich auch einen wirklichen Skandal, nicht das Recht zu wissen, was ist eigentlich mit unserem Steuergeld da gemacht worden beziehungsweise nicht gemacht worden.
Bezogen auf Ihre ja ziemlich ernüchternde Erkenntnis, dass die Armut nicht wirklich überwunden wurde und die strukturellen Probleme dabei, hat das auch damit zu tun, dass wir es schlichtweg mit Kapitalismus zu tun haben, der knallharte Regeln vorgibt, bei der die Entwicklungshilfe öfter mal hinten runterfällt?
Das glaube ich nicht, gerade in dem Bereich nicht. Es ist ja so, dass die Armut in den Entwicklungsländern findet vor allen Dingen auf dem Lande statt. Also 2/3 aller Armen wohnen in den Entwicklungsländern auf dem Land und da wiederum die große Mehrheit als Kleinbauern. Und wenn Sie jetzt die Situation der Landwirte verbessern wollen, dann müssen Sie an deren Produktionsbedingungen und an ihren Landbesitzverhältnissen was ändern. Und da kommt der Punkt, wo die Entwicklungshilfe meiner Meinung nach an ein strukturelles Hindernis stößt. Denn diese Änderung der Rahmenbedingungen müssen ja von der Nehmerregierung, also von der Regierung des Landes, das die Hilfe bekommt, gemacht werden. Und das ist eine hochpolitische Angelegenheit in allen Ländern, Landbesitzverhältnisse ändern. Und das schafft die Entwicklungshilfe nicht. Im Gegenteil, die Unmöglichkeit, was zu ändern, führt eben dazu, dass die Entwicklungshilfeorganisationen Kompromisse machen, auf andere Sektoren zum Beispiel ausweichen, die entwicklungspolitisch nicht so wirklich wichtig sind. und sich mit der Regierung absprechen und einigen. Und das ist gerade in der dritten Welt auch so, dass die Mehrzahl der Regierungen nicht gerade das Wohl der Landbevölkerung im Sinne hat. Also würde ich mal als Antwort auf Ihre Frage formulieren, es scheitert nicht am Kapitalismus oder am Sozialismus, sondern darum, dass die Entwicklungshilfe ein Geschäft ist, das von Staat zu Staat, von Bürokratie zu Bürokratie abgewickelt wird und automatisch alle außenpolitischen Rücksicht nehmen muss.
Ihr Stichwort Sozialismus finde ich gut, weil es gab ja jahrelang zu Zeiten der Blockkonfrontation eine Art Wettbewerb, wer die bessere Entwicklungshilfe leistet, ob die von den USA geführten Staaten oder die von der Sowjetunion geführten Staaten. War das eine gute Zeit für die Entwicklungshilfe, eben weil man zeigen wollte, wir sind die besseren Entwicklungshelfer?
Das kann es ja nicht gewesen sein, denn die Ergebnisse der Armutsbekämpfung sind ja wirklich miserabel. Nein, da hat sich nicht viel geändert. Entwicklungspolitik in der jetzigen Form war immer ein außenpolitisches Geschäft. Und damals im Kalten Krieg ging es natürlich um den Wettbewerb. Da ging es nicht darum, wer hat das bessere Konzept für die Bauern, sondern wer hat die Regierung auf seiner Seite. Ich war auch in Ländern, wo sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR tätig waren. Ja, und das war so. In Äthiopien zum Beispiel wird man ja auch immer eingeladen auf einen Empfang von Botschaft oder so, dass die Kollegen aus Ostdeutschland nicht mit einem gesprochen haben. Es war wirklich absurde Situation, ja, dass man, weil man dasselbe fachliche Interesse hatte, eigentlich sich gerne über die Projekte ausgetauscht hätte. Nein, das war kalter Krieg in der Entwicklungspolitik.
Sie kritisieren, dass Entwicklungshilfe sogar Schaden anrichten können. Haben Sie da ein konkretes Beispiel parat?
Ja, ich kann natürlich aus Tunesien was sagen, obwohl ich die Entwicklungshilfeberichte, Prüfungsberichte ja nicht habe ungeschwärzt. Ich habe die eingefordert von den letzten 35 Jahren von der Bundesregierung, habe die auch alle bekommen in den Sektoren Tourismus, Wasserversorgung, Bewässerung, aber zum großen Teil geschwärzt, sodass ich gar nicht rauslesen kann, was da passiert ist. Ich kann es mir nur ganz gut ausmalen, weil einige der Projekte habe ich ja selber gemacht und die habe ich im Kopf, die sind nicht geschwärzt sozusagen, virtuell nur. Und im Wassersektor in Tunesien, dass wir alle nordafrikanischen Staaten oder auch die Sahelländer natürlich als größtes Problem die Verfügung von Trinkwasser haben, hat man, weil man sich gegen die Regierung nicht durchsetzen konnte, jahrelang Wasser abgegeben zu billigen Preisen und auch mit Korruption Zulassungen von Bohrungen für wohlhabende Familien erlaubt, sodass der Grundwasserspiegel um bis zu 40% gesunken ist. Man hat eben nicht den Mut gehabt, der Regierung zu sagen, so Leute, entweder ihr ändert die Wassertarife, ihr fordert zum Sparen auf und ihr schont eure Trinkwasserförderung, sondern hat dem nachgegeben, beziehungsweise die Länder haben die Auflagen nicht erfüllt. Und das ist natürlich ein riesiges Problem, weil die Wasserreserven, die füllen sich ja nicht wieder von selber auf. Und der Schaden, der beschleunigt worden ist durch die Entwicklungshilfe. Dazu kommt noch, dass man eigentlich ja auch insgesamt die Bilanz der Entwicklungshilfe sehen muss. Über unseren Außenhandel der Europäischen Union haben wir für wichtige Güter der Entwicklungsländer, zum Beispiel in Tunesien, für Olivenöl Quoten beschlossen. Das heißt, die Tunesien, einer der größten Olivenölproduzenten der Welt, darf nur einen ganz kleinen Teil ihres Olivenöls in die EU zollfrei exportieren, um die Produzenten in Italien, Griechenland, Spanien und Portugal zu schützen. Das ist natürlich Kolonialismus. Und wenn ich den Schaden nehme, denn der trifft genau die ländliche Bevölkerung, die zum Beispiel vom Olivenanbau lebt, und das dann aufsummiere mit dem ausbleibenden Nutzen oder sogar mit dem Schaden, der verursacht worden ist, das wird ja leider nicht insgesamt dargestellt, dann kann die Entwicklungshilfe auch insgesamt einen Schaden anrichten und nützt nichts. Deswegen finde ich auch das Geschrei, wenn die Entwicklungshilfeetats gekürzt werden, dass jetzt die Welt zusammenbricht, für falsch. Wir wissen es nicht. Es wird uns vorenthalten, was eigentlich konkret passiert ist.
Knapp 20% der deutschen Entwicklungsleistung entfallen auf Kosten für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Deutschland. Ist das nicht auch Augenwischerei gegenüber der Öffentlichkeit?
Das würde ich nicht sagen. Immerhin ist die Zahl transparent. Ja, da wissen Sie, wofür es ausgegeben wird. Und wenn es den Flüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, auch illegal, und das überlebt haben, diesen Trip, dass man sich die um die kümmern muss und nicht einfach da vor sich hin vegetieren lassen darf, das ist für mich klar. Das ist eine klare Ansage. Aber da bleiben mir immer noch 80% der Entwicklungshilfe übrig, die in den Ländern eingesetzt werden. Und darum geht's ja. Und da nimmt man ja an, naja, so ähnlich wie bei der Agrarpolitik, da gibt's natürlich auch mal schlechte Projekte, da lesen wir immer wieder davon, aber insgesamt wird das schon gut sein. Das ist aber nicht so. Es kann auch schlecht sein. In Tunesien ist noch ein anderes Problem gewesen. Da hat man nämlich den Ben Ali, den Diktator, der 2011 aus dem Land gejagt worden ist, kräftig unterstützt. Und er hat alle Islamisten sozusagen, alle, die kritisch waren, hat er in die Gefängnisse geschmissen. Und hier wurden die militanten Islamisten geradezu herangezüchtet. Das hat Frau Wehrenfels von der großen deutschen Think Tank Stiftung Wissenschaft und Politik mal sehr wissenschaftlich dargelegt. Und da haben wir sozusagen uns unsere eigenen Terroristen daran gezüchtet. Der Tunesier, der den Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin 2016 ausgeführt hat mit vielen Toten, der kam eben aus verarmten tunesischen Verhältnissen im Süden des Landes. Der hatte mit dem Islam nicht viel zu tun. Das war ein Halbstarker. Der war jetzt kein militanter Islamist. Natürlich glauben die alle an Islam, das ist logisch. Und hat aber dann einen Diebstahl gemacht, ist ins Gefängnis gekommen, wurde dann sozusagen dogmatisiert und hat dann dieses schreckliche Attentat verbracht. Also das sind ja auch noch Aspekte, die man berücksichtigen muss. Darüber wird aber nicht geredet, obwohl die Wissenschaft darüber ausführlich nachgeforscht hat.
Das, was Sie uns jetzt alles schon geschildert haben, Herr Bode, waren das die Gründe, eine Art schleichende Entwicklung, dass Sie, ich will jetzt nicht das mächtige Bild vom Saulus und Paulus bemühen, aber dass Sie doch von einem engagierten, leidenschaftlichen Kämpfer für Entwicklungshilfe zu einem ja doch wirklich auch heftigen Kritiker geworden sind? War das ein schleichender Prozess aufgrund dieser Erkenntnisse, dieser Reflexion, oder gab es ein konkretes Ereignis, wo Sie gesagt haben, so jetzt ist Schluss für mich?
Nein, das war ein langsamer Prozess, den ich aber immer verdrängt habe, muss ich zugeben, in meinem Kopf. Erst als ich nun an meiner Autobiografie, an dem Buch gesessen bin, das im November letzten Jahres erschienen ist und auch im Zusammenhang mit der Reise nochmal wirklich in mich gegangen bin, und auch gesprochen habe mit den Menschen vor Ort, eben nicht mit Bürokraten, sondern mit Hoteliers und Landwirten und ganz normalen Bürgern. Da habe ich angefangen, nochmal zu überlegen. Und da bin ich zu der Meinung gekommen, dass wir die Entwicklungshilfe erst wirklich beurteilen können, wenn wir diese Transparenz haben. Und deswegen, was ich jetzt als Kritisches sage über Tunesien, das kann ich, weil ich das Land eben sehr gut kenne, viele Jahre gearbeitet dort habe an Projekten und auch für Greenpeace noch politisch in Tunesien tätig war. Aber in anderen Ländern kann ich mir gut vorstellen, dass es ähnliche Entwicklungen gibt, aber wir müssen fair sein. Die Transparenz muss auf dem Tisch, dann können wir sagen, wirkt es und wirkt es nicht. Und dann wird es nicht so sein, dass jede Kürzung der Entwicklungshilfe ein Riesenproblem ist. Es kann sogar Schaden abwenden.
Wie gut, wie kritikwürdig ist die deutsche Entwicklungshilfe? Wir haben mit einem der wohl versiertesten Kenner der deutschen Entwicklungshilfe gesprochen, dem langjährigen Chef von Greenpeace und dem Gründer und Direktor von Foodwatch, Thilo Bode. Das angesprochene Buch von Thilo Bode, Resist, Aufruf zum Widerstand, Erinnerung eines politischen Aktivisten, können Sie natürlich im Buchhandel erwerben. Es ist bei der DVA erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bode.
Ich danke auch. Vielen Dank.